Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Claudia Neumeier am Mikrofon. Hallo. Erinnern Sie sich an die Hitzewelle in Kanada im vergangenen Jahr und was darauf folgte?
Waldbrände wenige hundert Kilometer südlich des Polarkreises.
Am schlimmsten betroffen sind derzeit die Nordwestterritorien.
Waldbrandsaison wie diese hat Kanada seit Beginn der Aufzeichnungen nicht erlebt.
Solche Waldbrände wird es in den Arktisregionen in Zukunft wohl öfter geben. Welche Folgen das hat und wie man da vorbeugen könnte, dazu später mehr in der Sendung. Außerdem, Forschende haben eine Methode entwickelt, mit der Leben auf den Eismonden im Sonnensystem gefunden werden könnte. Zumindest im Labor hat es geklappt. Erstmal geht es aber um Schwangerschaft. Ich kann zwar nicht aus eigener Erfahrung sprechen, aber aus meinem Familien- und Freundeskreis weiß ich, jede Frau erlebt sie anders. Und für den Organismus ist sie in jedem Fall eine Herausforderung. Der Körper stellt sich um, der Stoffwechsel fährt hoch und das Herz-Kreislauf-System muss für zwei arbeiten, um das ungeborene Kind mit Sauerstoff und Nährstoffen zu versorgen. Wenig überraschend also, was ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Cell Metabolism beschreibt. Eine Schwangerschaft beschleunigt das biologische Altern. Woran das liegen könnte und was das langfristig für den Körper bedeutet, hat sich Magdalena Schmude erklären lassen.
Um das chronologische Alter einer Person zu ermitteln, reicht es, die Jahre, Monate und Tage seit der Geburt zu zählen. Den biologischen Alterungsprozess zu messen, ist dagegen komplexer, sagt Kieran O'Donnell, Professor an der Yale School of Medicine. Denn der verläuft nicht immer gleich.
Wie alt sind die Gewebe, Zellen und Organe einer Person, biologisch gesehen? Dieses biologische Alter muss nicht dem chronologischen Alter entsprechen. Vielleicht sind die Zellen biologisch älter oder biologisch jünger. Und das sagt etwas über die persönliche Lebenserwartung aus oder darüber, wie viele gesunde Jahre man noch vor sich hat oder über das Krankheitsrisiko.
Messen lässt sich das biologische Alter anhand von Methylierungen auf der DNA. Das sind kleine chemische Markierungen, die die Aktivität von Genen regulieren. Das Muster dieser Markierungen verändert sich mit der Zeit und lässt so Rückschlüsse auf das biologische Alter zu. Doch genetische Faktoren, aber auch äußere Einflüsse wie der Lebensstil, die Ernährung oder Krankheiten können das biologische Alter zusätzlich beeinflussen. Aus Versuchen mit Mäusen war bereits bekannt, dass auch eine Schwangerschaft die Mutter schneller biologisch altern lässt. Denn eine Schwangerschaft bedeutet Stress für den Organismus. Kieran O'Donnell und seine Kollegen wollten wissen, ob das auch für den Menschen gilt.
Eine Schwangerschaft wird als eine Art natürlicher oder physiologischer Stresstest gesehen. Wir wissen, dass Mütter, die während der Schwangerschaft Bluthochdruck oder andere Komplikationen entwickeln, auch später im Leben ein höheres Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Bluthochdruck in der Schwangerschaft zum Beispiel erhöht das Risiko dafür um rund 67%.
In Blutproben von mehr als 100 Schwangeren bestimmten die Wissenschaftler das Methylierungsmuster und damit das biologische Alter von Blutzellen früh in der Schwangerschaft, in der Mitte und gegen Ende. Bei einem Teil von ihnen außerdem 3 Monate nach der Entbindung.
Wir haben herausgefunden, dass eine Schwangerschaft mit beschleunigter biologischer Alterung verbunden ist. Das biologische Alter ist im Untersuchungszeitraum schneller fortgeschritten als das chronologische. In den 20 Wochen zwischen der frühen und der späten Schwangerschaft im Mittel um etwa 2 Jahre. Noch überraschender war für uns aber, was wir in den Blutproben aus der Zeit nach der Entbindung gefunden haben. Dort haben wir einen deutlichen Rückgang des biologischen Alters gesehen.
Ein Teil der Frauen war anschließend biologisch jünger als in der frühen Schwangerschaft. Andere blieben im Vergleich dazu älter. Um dieses Phänomen zu verstehen, suchten die Wissenschaftler nach Unterschieden zwischen den Frauen.
Wir haben begonnen, nach Faktoren zu suchen, die die Veränderungen des biologischen Alters während und nach der Schwangerschaft vorhersagen können. Und einer davon ist der Body Mass Index vor der Schwangerschaft, also das Verhältnis von Körperhöhe zu Körpergewicht. Bei Personen mit einem höheren BMI vor der Schwangerschaft verzögert sich die Erholung nach der Entbindung. 3 Monate danach war ihr biologisches Alter höher als das der schlanken Gruppe zu diesem Zeitpunkt. Auf der anderen Seite hat Stillen zu einer steileren Erholungskurve des biologischen Alters in den ersten 3 Monaten nach der Entbindung geführt Das scheint den Umkehreffekt zu fördern.
Enhance this reversal effect.
Auch wenn nach wie vor unklar ist, wovon genau die Verjüngung abhängt, dass sich das biologische Alter nach einer Schwangerschaft wieder absenkt, sei eine gute Nachricht, sagt Kieran O'Donnell. Was das langfristig für die Gesundheit der Mütter bedeutet und wie das nach mehreren Schwangerschaften aussieht, wollen die Wissenschaftler als nächstes untersuchen.
Eine Schwangerschaft beeinflusst das biologische Alter der werdenden Mutter. Wie? Das hat Magdalena Schmude erklärt. Ein Team unter Leitung der FU Berlin und der University of Washington hat eine Methode entwickelt, mit der man herausfinden könnte, ob es in den unterirdischen Ozeanen der Eismonde von Saturn und Jupiter Leben gibt, nämlich indem sie Eisteilchen auf Spuren von Zellmaterial untersuchen. Solche Eisteilchen strömen von diesen Monden ins Weltall, zum Beispiel aus Rissen auf der Oberfläche des Saturnmondes Enceladus. Fabian Klenner ist Astrobiologe und Planetenforscher an der University of Washington. Er ist Erstautor der Studie, für die auch die Umgebung und die Messbedingungen im Weltall simuliert werden mussten. Ich habe heute Mittag mit ihm gesprochen und meine erste Frage war, wie sie denn die Messbedingungen um Enceladus herum nachgestellt haben.
Um nachzustellen, was die Instrumente auf den Ozeanmonden im Weltall detektieren würden, haben wir einen Wasserstrahl, der nur wenige Mikrometer breit ist, in eine Vakuumkammer injiziert. Und dieser Wasserstrahl zerfällt nach nur wenigen Millimetern in kleine Tröpfchen. Zuvor haben wir so viele Bakterien in das Wasser getan, dass in jedem dieser kleinen Tröpfchen theoretisch ein Bakterium vorhanden ist. Dann haben wir mit einem Laser auf diese Tröpfchen geschossen und durch die Energie des Lasers entstehen geladene Teilchen aus dem Wasser und aus den Bestandteilen der Bakterien. Und dann haben wir diese Teilchen mit der gleichen Methode analysiert, die auch im Weltall angewendet wird.
Welche Methode ist das?
Das ist Massenspektrometrie.
Sie haben gerade schon gesagt, Bakterien hatten Sie in dem Wasser drin. Sie haben dafür Sphingopyxis alaskensis getestet. Das kommt in den Gewässern Alaskas vor. Warum haben Sie denn gerade dieses Bakterium genommen?
Also da wir uns für mögliches Leben auf Ozeanmonden im Weltall interessieren, haben wir eine Bakterienkultur gewählt, die sehr gerne kalte Wassertemperaturen hat. Zudem kommen diese Bakterien mit nur sehr wenigen Nährstoffen aus. Und was für uns enorm wichtig war, ist, dass diese Bakterien theoretisch in diese winzigen Eisteilchen passen würden, die von den Ozeanmonden emittiert werden, also von Enceladus oder Europa. Und diese Bakterien sind so klein, dass sie in diese Eisteilchen passen würden.
Aber wie jetzt außerirdisches Leben aussehen könnte, da kann man ja viel spekulieren. Ihre Methode war jetzt bei irdischem Leben erfolgreich. Welche Zellbestandteile müsste denn so eine außerirdische Zelle haben, damit sie das mit ihrer Methode noch nachweisen können? Wie ähnlich muss das irdischem Leben sein?
Also, wie Sie richtig sagen, wir haben eine Bakterienkultur von der Erde analysiert und können deshalb auch nur darüber Aussagen treffen. Aber wenn man nach Leben auf Ozeanmonden sucht, ist es tendenziell eine gute Herangehensweise, nach Leben zu suchen, wie wir es kennen, weil da die gleichen Bestandteile sind, also Wasser, Energie, die gleichen Zutaten für Leben, Wasser, Energie und organische Chemie. Und was wir in unseren Daten sehen, sind einerseits Fettsäuren, das sind Fragmente der Lipidmembran der Bakterien, und andererseits sehen wir Aminosäuren und sogenannte Metabolite, das sind Zwischenprodukte des Stoffwechsels der Bakterien.
Also geht es wirklich um so die elementarsten, kleinsten Moleküle des Lebens? Also Sie suchen jetzt nicht nach Alien-RNA zum Beispiel?
Nein, genau. Es geht um die kleinen Fragmente der Bakterien.
Und wann geht es dann auf die Suche nach außerirdischem Leben außerhalb Ihres Labors?
Also im Oktober diesen Jahres startet NASAs Europa-Clipper-Mission zum Jupitermond Europa. Und auf dieser Raumsonde gibt es ein Instrument, das genau diese Technik anwendet und einzelne Eisteilchen von Europa analysieren wird. Und zudem arbeiten wir an Konzepten für hoffentlich zukünftige Missionen zu Enceladus.
Sagt Fabian Klenner, Astrobiologe und Planetenforscher an der University of Washington. Von Eisteilchen im Weltall geht es jetzt zu einer eisigen Region auf der Erde, der Arktis. Zur Arktis gehört alles nördlich des Polarkreises. Das Nordpolarmeer, der Großteil Grönlands, die nördlichsten Gegenden Kanadas, Skandinaviens und Sibiriens. Die Arktis verändert sich durch den Klimawandel, schneller als jede andere Region des Planeten. Die Temperaturen steigen und immer häufiger durchziehen Waldbrände die Nadelwälder der hohen Breiten. Den zukünftigen Dimensionen dieser Feuer und ihren Auswirkungen widmet man sich gerade auch auf der Arctic Science Summit Week im norwegischen Tromsø. Monika Seinsche hat mit zwei der Forscherinnen gesprochen.
Im Sommer 2023 brannten in Kanada so viele Wälder wie noch nie seit Beginn der Aufzeichnungen vor über 40 Jahren. Selbst der hohe Norden des Landes litt unter starker Trockenheit, Hitze und Feuern. Marianne Lund vom Klimaforschungszentrum Cicero in Oslo untersucht genau solche Feuer in der gesamten Arktis.
Besonders in Teilen von Kanada und auch im Osten Sibiriens sehen wir einen deutlichen Anstieg in der Zahl der Waldbrände. Und einige davon sind wirklich groß. Man sieht sie vom Weltraum aus und sie gefährden Städte und Infrastrukturen. In Skandinavien ist das Bild weniger klar. Dort gibt es schon heiße und trockene, aber immer mal wieder auch sehr feuchte Sommer, in denen es weniger brennt. Aber generell sehen wir in der Arktis gerade einen dramatischen Wandel hin zu Waldbränden von ungeahnten Ausmaßen.
Marianne Lund interessiert sich für die Auswirkungen, die diese Feuer in der Arktis auf das Klimasystem haben. Denn dort oben gibt es nicht nur große Wälder, sondern auch sehr viele Torfböden, in denen enorme Mengen Kohlenstoff gebunden sind.
And those means that there's a risk that the climate impacts can amplify a lot if you start burning more frequently in such landscape types.
Es bestehe das Risiko, dass sich die Auswirkungen auf das Klima extrem verstärken, wenn Feuer in solchen Torfböden häufiger werden, sagt die Forscherin. Denn dann gelangen auf einen Schlag enorme Mengen Kohlendioxid in die Atmosphäre und heizen das Klima noch viel stärker auf. Zumal die Torffeuer monatelang schwelen können und extrem schwer zu löschen sind. Aber auch die generelle Luftverschmutzung durch die Waldbrände beunruhigt die Forscherin. Genauso wie die Tatsache, dass ein verbrannter Wald dunkler ist und weniger Sonnenlicht reflektiert als die grünen Bäume. Dadurch heizt sich die Landoberfläche stark auf.
And then we still don't know enough about.
Außerdem wissen wir noch nicht genug darüber, wie die feinen Partikel im Rauch das Klima, die Wolken und die Niederschläge beeinflussen. Hier braucht es noch viel mehr Forschung, um abschätzen zu können, welche Folgen mehr und stärkere Feuer in der Arktis in Zukunft haben werden.
Potential future effects and consequences might be.
Denn die Klimamodelle deuten darauf hin, dass gerade die heute schon trockenen Regionen wie die hohen Breiten Kanadas in Zukunft unter deutlich mehr Waldbränden leiden werden. Adriana Ford vom Leverhulme Center for Wildfires in London untersucht, wie sich die Menschen in der Arktis an die steigende Waldbrandgefahr anpassen können. Dazu gehöre zum Beispiel eine bessere Ausstattung der Feuerwehren, sagt sie.
Wir brauchen Investitionen in neue Techniken, und zwar solche, die an die hohen Breiten angepasst sind und mit denen sich auch die unterirdischen Feuer in den Torfböden löschen lassen. Dafür braucht es ganz andere Ansätze als für normale Waldbrände.
Ganz wichtig sei es aber auch, kleinere Feuer brennen zu lassen. Die Ureinwohner der Arktis hätten Jahrtausende lang das Risiko großer, gefährlicher Waldbrände dadurch reduziert, dass sie kleine, kontrollierte Feuer rund um ihre Siedlungen gelegt hätten. Dadurch waren die Wälder licht, es gab nur wenig leicht brennbares Unterholz.
Diese indigenen Praktiken des Feuermanagements sind aber durch Jahrhunderte des Kolonialismus in der Arktis verdrängt worden. Stattdessen wurde ein zentralistisches Feuermanagement gefördert, bei dem die Unterdrückung von Bränden im Mittelpunkt stand. Dadurch aber wächst die Menge an brennbarem Material und das Risiko verheerender Feuer nimmt zu. Wir brauchen also eine Rückbesinnung auf das traditionelle Feuermanagement in der Arktis.
Das ist umso wichtiger, als die Feuergefahr im hohen Norden durch den Klimawandel immer mehr ansteigt.
Ein Beitrag von Monika Seinsche war das. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz regelt die Arbeitsverträge des wissenschaftlichen Personals an Hochschulen und Forschungseinrichtungen. Die sind in der Wissenschaft in aller Regel befristet. Das hat auch seinen Sinn, argumentiert das zuständige Bundesministerium für Bildung und Forschung. Ständige Stellenrotation sorge dafür, dass jede Generation die Chance bekommt, in der Forschung zu arbeiten. Das führt allerdings auch dazu, dass sich viele von befristeter Stelle zu befristeter Stelle hangeln. Eine Garantie, übernommen zu werden, gibt es nicht. Unter dem Hashtag Ich bin Hanna wird seit Jahren eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen in der Forschung gefordert. Und jetzt könnte es soweit sein. Morgen, Mittwoch, soll im Bundeskabinett eine Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschlossen werden. Was sich ändern soll, das habe ich heute Morgen mit dem Journalisten Jan-Martin Viada besprochen, der sich viel mit Bildungs- und Wissenschaftspolitik beschäftigt. Meine erste Frage war, die Zusage von mehr Planbarkeit und Verbindlichkeit, die im Koalitionsvertrag aufgeführt ist, wie soll die konkret aussehen?
Ja, das ist genau die Frage. Da kommt es drauf an, wen du fragst. Ob du mit Professorinnen, Professoren sprichst, ob du mit Rektorinnen, Rektoren sprichst oder ob du mit jungen Wissenschaftlern sprichst, die in der Postdoc-Phase sind, die also ihre Promotion kurz hinter sich haben, in der Wissenschaft bleiben und eine wissenschaftliche Karriere anstreben. Und die sagen, wir können doch nicht ewig auf befristeten Stellen hocken. Wir können doch nicht ewig darauf warten, eine Perspektive zu bekommen, wie es weitergeht. Nach dem Motto, wir sind dann 12 Jahre teilweise, je nach Regel, sogar noch ein bisschen länger auf befristeten Stellen und dann fliegen wir raus. Das heißt, die verlangen eine frühere Planbarkeit, Verbindlichkeit, früher im Verlauf ihrer Karriere wollen sie eine Aussicht auf eine feste Stelle haben. Und dann wiederum umgekehrt, die Hochschulen argumentieren, naja, wenn wir zu früh Leute unbefristet beschäftigen, dann haben wir gar keine Stellen mehr für junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der nächsten Generation. Und dazwischen bewegt sich das Feld. Und jetzt gibt es einen Kompromiss, der klingt jetzt nicht wahnsinnig revolutionär. Wenn man bisher 12 Jahre lang befristen konnte nach dem Postdoc, dann soll es künftig so sein, dass es 10+2 Jahre sind. Das heißt, man kann 6 Jahre im Schnitt nach der Promotion befristen, bis zur Promotion befristen und dann nochmal 4 Jahre nach der Promotion und dann nochmal 2 Jahre, wenn es eine sogenannte Anschlusszusage gibt. Klingt nicht so wahnsinnig revolutionär und hat auch Ich bin Hanna nicht wirklich zufriedengestellt.
Welche Perspektiven für alternative Karrieren soll es denn geben? Das ist ja auch etwas, was im Koalitionsvertrag erwähnt ist, was Sie angehen wollen.
Ja, und zwar alternative Karriere heißt, dass man in der Wissenschaft bleibt, aber nicht Professor, Professorin wird. Das heißt, dass man eine Dauerstelle zum Beispiel in der Lehre haben könnte oder in der Forschung haben könnte, aber nicht diesen Titel. Und dort gibt es Überlegungen, dort gibt es Wege, das existiert bisher aber fast nicht, weil tatsächlich überbefristete junge Wissenschaftlerstellen, Wissenschaftlerinnenstellen, diese Jobs abgedeckt werden. Darum gab es auch einen schönen Slogan von Gewerkschaften, der hieß Dauerstellen für Daueraufgaben. Allerdings ist das alles auch noch ein bisschen offen, würde ich mal sagen, weil morgen im Kabinett zwar der Gesetzentwurf beschlossen wird, aber die Ampelfraktionen von SPD und Grüne schon angemerkt haben, dass sie noch umfangreiche Änderungswünsche haben, gerade was diese 4+2-Regelung nach dem Postdoc angeht.
Gibt es auch noch andere Stellschrauben, an denen angesetzt werden könnte, um die Bedingungen in der Wissenschaft zu verbessern?
Unbedingt. Eine wichtige Stellschraube hat zu tun mit der Finanzierung von Hochschulen. Die Finanzierung von Hochschulen ist in den vergangenen Jahrzehnten immer stärker auch projektförmig geworden. Das heißt, es gibt einen gewissen Anteil an Grundfinanzierung, also sozusagen Dauerfinanzierung unabhängig von bestimmten Projekten. Und dann gibt es eben einen wachsenden Teil an Drittmitteln, der wächst seit einigen Jahren nicht mehr, aber ist sehr stark gewachsen. Und das führt für die Hochschulen zu Unsicherheit, weil Drittmittel, das sind Mittel, die es für Projekte gibt, die gibt es nur eine Zeit lang. Und darum neigen Hochschulen dazu, Stellen, die durch Drittmittel finanziert werden, auch nicht auf Dauer auszuschreiben. Das heißt also, wenn man an die Finanzierung der Hochschulen rangeht, mehr Planbarkeit in der Hochschulfinanzierung schafft, wäre das ein Schritt. Der zweite ist, jetzt haben wir gerade in Hessen gesehen, dass die Zahl der Wissenschaftlerinnenstellen, die auf Tarif sind und die nicht durch Drittmittel finanziert werden, dass die ausgebaut werden soll um mehrere hundert. Und das ist eine Möglichkeit. Man muss nicht auf das Wissenschaftszeitvertragsgesetz warten, um mehr unbefristete Beschäftigung zu schaffen. Das könnten die Länder auch alleine tun.
Der Entwurf für das Wissenschaftszeitvertragsgesetz kommt morgen aller Voraussicht nach ins Bundeskabinett. Jan-Martin Viada war das mit dem aktuellen Stand. Und weiter geht es jetzt mit den Meldungen aus der Wissenschaft von und mit Michael Stang.
In der Debatte um die Corona-Politik der vergangenen Jahre sieht die Deutsche Forschungsgemeinschaft DFG weiterhin hohen Forschungsbedarf mit Blick auf mögliche weitere Pandemien. Um noch besser auf künftige Krisen vorbereitet zu sein, sind eine systematische und wissenschaftsgeleitete Aufarbeitung der Pandemie und Pandemiemaßnahmen sowie der Rolle der Wissenschaft dringend notwendig, heißt es in einem heute in Berlin veröffentlichten Abschlussbericht der DFG-Kommission für Pandemieforschung. Als besonders wichtig sehen die Expertinnen und Experten eine stärkere Verbindung zwischen der Grundlagenforschung und der Public Health Forschung an. Erhebliche Forschungsdefizite gäbe es zu den Langzeitfolgen von Covid-Infektionen. Deutschland brauche dauerhafte und unabhängige Netzwerke von Forschenden aus unterschiedlichen Disziplinen, um das Vertrauen zwischen Gesellschaft, Politik und Wissenschaft weiter zu stärken.
Manche Meisen beherrschen höfliche Gesten.
Und zwar signalisieren japanische Kohlmeisen bei der gemeinsamen Brutpflege dem zweiten Elternteil durch ein Flattern der Flügel, dass sie ihm beim Betreten der engen Nisthöhle Vorrang gewähren. Diese nun erkannte symbolische Nachtiergeste trägt zum Verständnis über Kommunikationsformen bei Tieren und deren Entwicklung bei, berichtet ein Team der Universität Tokio im Fachblatt Current Biology. Den Beobachtungen zufolge stoppen die Meisen dieses Verhalten sofort, sobald der erste Vogel den Nistkasten betreten hat.
Chemikalien im Haushalt könnten das Gehirn schädigen.
Zu diesem Schluss kommt eine US-Studie im Fachblatt Nature Neuroscience. Konkret geht es um zwei Chemikaliengruppen, die in handelsüblichen Pflegeprodukten oder Desinfektionsmitteln vorkommen: quartäre Ammoniumverbindungen und Organophosphate. Demnach störten diese Chemikalien bei Versuchen mit Zellkulturen und Mäusen die Entwicklung bestimmter Helferzellen im Gehirn oder töteten diese sogar ab. Ob von diesen Chemikalien tatsächlich eine direkte Gefahr für die menschliche Gesundheit hervorgeht, ist nicht bekannt.
Beethoven war kein musikalisches Ausnahmetalent.
Zumindest zeigt der Komponist bei einem speziellen Genommarker für Musikalität offenbar wenig Herausragendes. Denn hinsichtlich der 69 untersuchten Genvarianten für Musikalität und Rhythmusgefühl liegt Ludwig van Beethoven nur im oberen Mittelfeld, notiert ein internationales Genetikteam im Fachblatt Current Biology. Zwar hat der Komponist mehr musikspezifische Genvarianten als rund 90% der Vergleichspersonen, aber herausragend sei diese Position nicht. Allerdings erfasst der untersuchte Marker nur einen kleinen Aspekt der Musikalität eines Menschen. Für die Untersuchung hatten die Forschenden zum Vergleich die Daten von rund 5600 Personen eines schwedischen Zwillingsregisters und über 6000 Menschen aus einer US-Genom-Datenbank aufgenommen.
Eine Schwalbe macht noch keinen Frühling.
Aber drei Fische einen Schwarm. Das berichtet ein deutsch-britisches Physikteam im Fachblatt Nature Communications. Die Forschenden hatten das Schwarmverhalten von Zebrafischen mit Methoden der Vielteilchenphysik untersucht. Demnach bewegen sich schon drei Fische ähnlich wie große Fischschwärme. Zwei Fische weisen dagegen ein anderes Verhalten auf. Ein isoliertes Paar aus zwei Fischen bewegte sich bei den Experimenten vorzugsweise hintereinander. Ein Fisch führt, der andere folgt. Drei Fische hingegen schwimmen nebeneinander. Anscheinend will keiner von ihnen der Letzte sein. Ein solches Nebeneinanderschwimmen charakterisiert einen großen Fischschwarm.
Sternzeit, 26. März. Big Bang Spot für den Urknall. Nach dem populärsten Weltmodell hat unser Kosmos in einem sehr heißen, dichten Zustand begonnen. Der britische Astrophysiker Fred Hoyle spottete vor 75 Jahren über den Big Bang und gab damit der Urknalltheorie ihren prägnanten Namen. Dass das Universum nicht stillsteht, folgte schon aus der allgemeinen Relativitätstheorie. Doch selbst Albert Einstein mochte daran zunächst nicht glauben und ergänzte die Theorie zeitweise so, dass sie mit einem ruhenden Kosmos vereinbar war. Doch Ende der 20er Jahre zeigte sich, dass das Weltall tatsächlich expandiert. Wenn der Kosmos sich immer weiter ausdehnt, muss er irgendwann einmal auf sehr engem Raum zusammengepresst gewesen sein. Das Universum muss also einen Anfang gehabt haben. Das war den Fachleuten bis dahin keineswegs klar gewesen. Fred Hoyle, der prominenteste Kritiker der neuen Theorie, höhnte in einem BBC-Interview: Demnach ist die gesamte Materie im Kosmos in ferner Vergangenheit in einem einzigen Big Bang entstanden. So schuf er, ohne es zu wollen, das perfekte Schlagwort, das bis heute einen magischen Klang hat: Urknall. Fred Hoyle setzte dem seine Steady-State-Theorie entgegen, nach der sich der Kosmos in einem stationären Zustand befindet. Das Universum dehnt sich zwar aus, aber es entsteht überall ständig etwas neue Materie. Die Dichte bleibt immer gleich. Seit Ende der 60er Jahre gilt Hoyles Theorie als widerlegt. Das heißt aber nicht, dass es tatsächlich einen Urknall, einen Big Bang, gegeben haben muss.
Mit der Sternzeit über den Urknall, den Big Bang, endet Forschung aktuell für heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Neumeier. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.